zuzuführen sind, dass sie so Arbeit machen, dass das läuft an der Ratskommission. Und dann wärst du sozusagen tatsächlich ein Mangel vom Staat her, so viel dumme Leute zu haben. Also,
wenn er so viel dumme Leute, ist das Wort dumm, von dem ganz anders benutzt worden, als ich es vorhin eingeführt habe, deswegen tue ich es mal in Anführungszeichen. Wenn es so viele dumme Leute, wenn er so viele dumme Leute produziert, die es verunmöglichen, dass die von dir genannten Funktionen erfüllt werden, dann würde es vielleicht, dann würde er vielleicht auf diesem Standpunkt stehen, den du genannt hast. Aber offensichtlich, und das zeigt für die Vergangenheit, ist das gar nicht der Fall. Zwei Belege. Nach dem, was der PISA-Schock beinhaltet, muss man sich doch eigentlich die Frage stellen, ja, wenn Deutschland leistungsmäßig so weit hinten liegt, 24. Stelle, und Finnland und Korea ganz oben und Neuseeland, wieso drückt sich denn, wenn alle der Meinung sind, Leistung sei Humankapital, die Ressource der Nation, das nicht auch im ökonomischen Ranking aus? Es ist doch merkwürdig. Im ökonomischen Ranking sieht das ganz anders aus. Da liegt nicht, da ist nicht Finnland, hat nicht Finnland plötzlich die Einladung zum G7, G8, G9-Treffen gekriegt. Aufgrund des PISA-Rankings. Sondern die sind ökonomisch, weiß man, in Europa immer noch hinten. Und keiner sagt, wir müssen Deutschland ausladen aus dem G8-Treffen. Weil PISA, nix da. Das ist das erste Argument. Offensichtlich hat diese rigide Sortierung mit der Produktion von funktionalen Analphabeten das, was Nachfrage war, überhaupt nicht auseinander, überhaupt nicht durcheinander. Der zweite Beweis dafür ist, solche Leute sind sogar extra noch geholt worden, die kein Wort Deutsch können. Weiß man doch. Jahrzehntelang sind ausländische Arbeitskräfte, die unser PISA-Ranking noch viel schwerer durcheinander gebracht hätten, ins Land geholt worden, von denen es was anderes verlangt worden. Weiß man doch. Einfachste Handgriffe. Und mehr nicht. Zweiter Ding. Ich will aber dazu, weil ich es angesprochen habe, noch was sagen. Ich will mal ein Zitat vorlesen, das so ein bisschen in die Richtung andeutet, in die ich, aus der ich meinen Schluss gezogen habe. Also das erste Argument, die Kulturnation Deutschland ist geschockt. Konnte man überall lesen. Dem Land der Dichter und Denker steht es schlecht an, dass ein Viertel des gesamten Nachwuchses weder gescheit lesen, schreiben noch rechnen kann. Um Gottes Willen. Nationalistisches Ansehen steht in Frage. Das ist dann auch ein Punkt, der schnell wieder weg ist. Die zweite Abteilung, die aufgemacht worden ist, um Gottes Willen, das senkt unsere Attraktivität als Wirtschaftsstandort. Da habe ich was zu gesagt. Schwierig. Schwierig. Kapitale, die sich hier anlegen, die brauchen ja, die brauchen alles. Die brauchen Qualifizierte, die brauchen welche, die sozusagen gerade die Minimalkompetenzen haben, und die können auch welche, kommt immer auf den Lohn an, der gezahlt werden muss, einstellen, die nichts davon können. Also die funktionalen Analphabeten. Bleibt noch ein Punkt, ich will mal ein Zitat vorlesen. Also diese 24%. Stehen für einen bedrohlichen Zustand, nicht nur an den Schulen, sondern in der ganzen Gesellschaft. Denn für manche Erstklässler ist die spätere Langzeitarbeitslosigkeit in der postindustriellen Gesellschaft bereits beschlossene Sache. Der Zusammenhang von mangelnder Bildung, fehlenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt und Kriminalität ist bei Jugendlichen mehrfach bewiesen, insbesondere bei heranwachsenden Ausländern. Was ist das für eine Sorge? Das ist eine Sorge, die, jetzt rede ich noch nicht über den Grad der Sorge, derzeit bricht der Staat nicht mehr, sondern es ist eine Sorge, die von vornherein sagt, also Standortprobleme sind die doch nicht. Da haben wir doch genug. Und wenn wir von denjenigen, die nichts können, welche brauchen, die bloß mal irgendwas zusammenkehren oder was zusammenschrauben, dann werden die auch wieder genommen. Kein Problem. Die Sache mit dem Ansehen ist ärgerlich, aber da werden wir wohl hinwegkommen angesichts der Erfolge, die Deutschland imperialistisch hier und dort einfährt. Was bleibt? Ja, das sind doch diejenigen, die zum großen Teil in der Arbeitslosigkeit landen. Der hat recht, der Mensch, wenn er sagt, bei denen von vornherein klar, die landen in der Arbeitslosigkeit, sind gefährdet, kriminell zu werden, und weiter unten sagt er noch, sind gefährdet für politischen Extremismus. So, was ist die Sorge? Die Sorge heißt nicht, diese 24% mischen die Gesellschaft bei Extremismus und Kriminalität und Drogen auf. Das nicht. Dafür gibt es Mittel. Die kennt man alle. Die heißen Sozialhilfe, Sozialpädagogik, Jugendhilfe, Polizei, Jugendstrafanstalten und so weiter und so fort. Drogenberatung, will ich nicht vergessen. Das ist alles geregelt. Also ist der Standpunkt, den ich da geltend mache, einer, der ein bisschen die Sorge ins Abstrakte verlängert und sagt, soll sich Deutschland eigentlich in Teilen so eine Jugend leisten, die unter Umständen gar nicht so tickt, wie wir es wollen? Da ist doch was zu machen. Das ist doch die Zukunft Deutschlands. Da muss doch was unternommen werden, dass nicht ein Viertel der Jugend unter Umständen wenig führbar wird. In diese Richtung muss das verlängert werden. Meine ich. Das ist es. Alle anderen vorgestellten Sorgen sind wenig überzeugend, weil das ist alles geregelt. Im Übrigen kann man ja auch mal sagen, ach nee, das habe ich schon gesagt. Ja. Bist du einverstanden?
Ja.
Ja, warte. Ich will noch einen kleinen Nachtrag machen, für den Fall, dass doch noch in den Hochschulkampf versteckte Studenten sich hier entfernt haben. Das, was die Studenten im Augenblick, übrigens nicht erst jetzt, sondern schon jedes Mal wieder an unserer Form ansteht, bei dem es immer um dasselbe geht, fordern, das lässt sich eigentlich in vier Töpfe tun. Der erste Topf ist, da fordern Studenten den Praxisbezug ihres Studiums. Das fordert. Diejenigen, die studieren, wissen das. Mehr Praxisorientierung. In der BWL, in der Erziehungswissenschaft, in der Produktionstechnik, bei den Juristen und so weiter und so fort. Nach dem, was ich gesagt habe, ist das eine Forderung, die heißt, ich will, dass in meinen Kopf aber auch wirklich nur das reinkommt, von dem berufene Leute meinen, dass es den Berufen im Staats- und Kapitalbereich nützt. Auf keinen Fall soll das anders sein. Denn Praxis ist heutzutage immer vorgegeben. Praxis. Soweit zu der Forderung. Sollte man sich so nicht anschließen, wenngleich es verständlich ist. Aber es ist eine Form. Naja, sind wir wieder bei Dummheit. Zweiter Topf. Studenten fordern bessere Studienbedingungen. Ärgern sich, auch darüber kann man Verständnis haben, dass die Bibliotheken zu voll sind. dass die Bücher immer wechseln, die man haben will, dass die Hörsäle zu voll sind, dass die Hochschullehrer zu wenig Sprechstunden, wenn die wüssten, zu wenig Sprechstunden anbieten und so weiter. Das macht Ihnen in der Tat das Studium schwer. Stimmt. Jetzt fordern Sie Verbesserung. Also mehr Bibliotheken, größere Hörsäle, kleinere Hochschullehrer. Nee. Was fordern Sie da? Was Sie fordern, ist basiert im Prinzip auf einem Fehlschluss. Denn Sie fordern ja nicht nur für sich als Student XY, sondern für alle Studenten bessere Studien, sprich Konkurrenzbedingungen im Studium. Aber wenn Sie bessere Konkurrenzbedingungen für alle fordern, dann hebt sich der heimlich gehegte Wunsch, der immer dahinter steckt. Es muss doch möglich sein, über verbesserte Studienbedingungen dann auch verbesserte Jobchancen zu haben. Von der Konkurrenzlogik her aus und hat sowieso nichts zu tun mit dem Angebot an Arbeitskräften.
Ein Einwand, wenn ich hier natürlich.
Bitte?
Ein Einwand, wenn ich hier ins Wasser kalt ist, dann ist es kalt. Also,
das? Ja, das fällt unter die Abteilung großes Verständnis. Großes Verständnis. Ja, ich will auch gar nicht leugnen, dass es Studenten gibt, die einfach nur sagen, das ärgert mich einfach nur, dass ich nie das Buch kriege. So, aber jetzt soll er sich wirklich mal überlegen, was denn der Inhalt der Forderung ist. Und der Inhalt der Forderung läuft immer auf das hinaus, was ich gesagt habe. Nur noch nicht einleuchtet.
Das war 97, 98 auf jeden Fall der Fall, wo es dann so war, dass angetreten wurde mit der Forderung, wir brauchen mehr Geld und dann die Reaktion war, wir sind alle für euch.
Richtig. Wichtige Ergänzung. Die letzte große Studentenrevolution, wo einige sogar wieder an den neuen Aufkommen der Studentenbewegung gewittert haben, die hat sich plötzlich in der Umarmung mit den Bildungsministern gefunden. Weil die alle sagt, wir brauchen bessere finanzielle Ausstattung wegen mehr. Da haben sie alle genickt, vollkommen recht. Wir würden auch fürchterlich gerne die Hörsäle auf 22 Grad heizen, die Bestände verdoppeln und so weiter, doppelte Anzahl von Hochschullehrern einstellen. Wir sind voll auf eurer Seite. Aber sagt uns mal, wie wir an das Geld rankommen. Dann haben die revolutionären Studenten Arbeitsausschüsse gebildet und haben den Bildungsministern damals war es Rückkehrs Vorschläge gemacht, wo man mehr Geld kommt. Ja, der Rüstungsspar. Ganz revolutionärer Vorschlag, der Rüstungsspar. Könnt ihr euch vorstellen, was der Rüttgers daraufhin gesagt hat? Er sagt, ihr wollt doch wohl eure schönen Universitäten nicht schutzlos dem Feind ausliefern. Hat ihn voll eingeladen. Und so weiter. Also der Hinweis war genau wichtig. Dritter Topf. Gibt es Forderungen, die heißen universitäre Ausbildung für alle. Aufhebung des Abiturientenprivilegs. Jetzt abstrahiere ich mal ein bisschen von dem, was ich über die Inhalte gesagt habe, die gerade in den Geisteswissenschaften der Universität gelehrt werden müssen. Und halte einfach mal höhere Bildung fest. Wenn ich nur das festhalte, sage ich, gegen die Forderung hätte ich nichts. Aber diejenigen, die sie aufstellen, sollen sich bitte mal klar machen, was sie eigentlich mit dieser Forderung treiben. Ist ihnen eigentlich klar, rhetorische Frage, ist ihnen eigentlich klar, dass das eine Kampfansage an das Prinzip, nach dem hierzulande die Dienstleistungsfunktion des gesamten Bildungswesens organisiert wird? Es ist doch kein Zufall, dass es genau andersrum läuft. Es ist doch kein Zufall, sondern Beschluss. Und ich habe vorhin schon gesagt, alle Reformen nach 49 im Bildungswesen haben daran nichts geändert, dass das Schulwesen dreigliedrig sein soll und 70% von der höheren Bildung systematisch ausgeschlossen werden. Weil das ist rausgeschmissenes Geld, die braucht man bloß für einfache Jobs. Wer so eine Forderung stellt, soll sich klar darüber sein, das ist ein Angriff auf das geht ans Eingemachte. Da müssen Sie sich klar darüber sein. dass sie sich nicht darüber, dass sich viele nicht darüber klar sind, viele, nicht darüber klar sind, nicht darin, dass sie meinen, na, diese schönen Prinzipien, die ich jetzt alle ziemlich runtergemacht habe, die würden das doch einschließen. Ja, Pusteblume. Also auch das hat einen Haken. Der vierte Punkt ist der, den ich aufgehört habe, den muss ich nicht wiederholen. Leute, die sagen, verdammt nochmal, die Wissenschaft soll doch eigentlich, früher hieß es mal, dem Volke dienen. Naja, gut. Soll doch was Gutes sein. Man soll doch wissenschaftlich über Zwecke und Durchsetzung von vernünftigen Interessen mit adäquaten Mitteln nachgedacht werden. Und das passiert ja mal nicht. Wer auf dem Standpunkt steht, der muss sich dasselbe klar machen, was ich eben gesagt habe. Und deswegen, der muss auch, der kommt um eine Kampfansage an, wie heißt das, an das System nicht herum. Das sind die vier Abteilungen von Forschung.
Also mich hat jetzt eben so ein bisschen dieser Angriff auf diese Praxisorientierung gestößt. Das, was du da eben beschrieben hast, was da nicht in die Köpfe hinein soll oder was manche nicht in die Köpfe drin haben wollen, das gibt zweifellos. Aber ich glaube, dass unter diese Praxisorientierung auch vieles andere an Anspruch noch mit hineingepackt oder hineinformuliert wird, dass ich lieber als Handlungsorientierung nennen würde, anstatt das mit diesem abgelutschten Begriff der Praxisorientierung oder das damit auch belegen zu wollen. Und ich denke, dass es da natürlich durchaus berechtigte Forderungen gibt, die, glaube ich, mit diesem anderen Aspekt, dass gewisse Dinge nicht in meinen Kopf hinein sollen, nichts zu tun haben. Also es gibt auch massenweise Lehrer oder Leute, die Lehramtsprüfung dahinter sich haben und die zittern, wenn sie ihre erste Schulklasse unterrichten sollen, weil sie nicht wissen, wie gehe ich mit der Rasselbande jetzt in der Praxis um. Das ist ja wirklich ein Problem. So, und das hat ja nichts damit zu tun, dass jemand ein gewisses Wissen gar nicht haben will, sondern das sollte dann halt noch zusätzlich mit hineinkommen. Das ist ja auch ein, und ich glaube, wo es besonders deutlich wird, für meine Begriffe jedenfalls, ist es so auch was linke Politik angeht. Das ist doch genau das Elend, dass Handlungsorientierung ganz selten zu sehen ist und vermittelt wird. Dass auf einer sehr abstrakten Ebene alle möglichen Dinge erörtert werden und dass diese Handlungsorientierung doch ganz oft fehlt. Also da brauche ich auch gar nicht zu den Affirmativen, zu den systembejahenden Strukturen zu gucken. Das Bedürfnis, das haben wir doch überall und zu Recht.
Also, ich würde noch gerne diesen Beitrag ergänzen. Wenn 95% der Referendare am Hamburger Studienseminar sagen, dass diese Universität sie nicht auf den Unterricht vorbereitet hat, dann ist das wirklich ein Defizit, den sich dieser Staat kaum leisten kann. Obwohl die Professoren genau wissen, dass am nächsten Tag nach dem ersten Staatsexamen die Studenten, also die Referendare bedarfsdeckend unterrichten müssen, dann finde ich, ist das ein Skandal.
Und das zieht hier auch nicht das marktwirtschaftliche Argument, weil der Lehrerbedarf ist klar.
Das ist auch ein anderer Punkt. Das ist ein anderer Punkt. Hier gehen wir noch rein. Kommen wir erstmal zu dem Handlung. Zu der Handlung. Ich wundere mich, dass du sagst, das sei nicht abgelutscht. Also da wo ich im Augenblick bin, gibt es nichts Abgelutschteres als die Handlungsorientierung. Aber das ist noch keine Kritik. Das heißt nur, das ist nichts Neues, sondern das ist, was ist denn das eigentlich? Handlungsorientierung. Ich befürchte, dass du mit deinem Hinweis auf den Umgang mit der Rasselbande ziemlich genau schon den Kern getroffen hast, dessen, was mit Handlungsorientierung passiert. Handlungsorientierung sagt erstmal, welche Zwecke das Handeln, welchen Zwecken, welchen Anliegen das Handeln dienen soll, das lasse ich mal außen vor. Das lasse ich mal außen vor. Handlungsorientierung, gerade in den pädagogischen Berufen, ist nichts anderes als eine Ansammlung von Tricks, mit denen man Rasselbanden in Ruhe hält. Und sonst nichts. Hast du auch gesagt. Ja. Wie kriegt man die Rasselbahn beruhigt? Ja, genau darum geht's. Die ganze Welt voller Rasselbahn liegt im Betrieb, Schule, Familie, auf dem Sportplatz, in der Gang und überall wird gesagt, wir brauchen Handlungsorientierung. Du siehst irgendwas, irgendein Angebot an Leute, die nicht so funktionieren, wie man will, damit sie durch irgendein Tun plötzlich doch gefügig werden und das tun, was sie tun sollen. Also, im Unterricht, weil ich mich da auch ein bisschen auskenne, muss inzwischen alles handlungsorientiert sein, weil wenn ich die 10 Gebote durchnehme und die sind unruhig, sage ich, malen, 10 Gebote malen. Du sollst nicht stehlen, deines Nachbarn Weib oder irgendwas, malen. Dann kriegen sie ein Blatt Papier und ein Stift und dann wird gehandelt. Das ist die Sparte klar. Und das Handeln heißt nichts anderes, aber sind sie mal ruhig. Manchmal aber auch nicht. Dann kommt das neue Bedürfnis nach Handlungsorientierung. Also jetzt mal theoretisch gesagt. Erstens, Handlungsorientierung ist die Gleichheit, wie Praxisorientierung. Absegnung, dass ich mich in die Zwecke, um die es geht, nicht einmische. Man könnte ja auch sagen, wie kommt denn das eigentlich? Dass kaum bin ich in der Schule, ich die Klassen wie, jetzt sagst du, hast ja noch harmlos, Rasselball übernehmen. Woran liegt denn das eigentlich? Und mein Auftrag nur daran besteht, Rasselbahnen stillzukriegen. Was ist da eigentlich los? Übrigens, die moderne Variante der Handlungsorientierung heißt Ritalin. Ganz klar, das sind doch alles hyperaktive ADS, ADSH-Geschädigte. Zack, rein mit dem Medikament. Dann sind sie ruhig. Beste Handlungsorientierung, die man sich vorstellen kann. Das zweite theoretische Argument, alle Handlungsorientierungs, kann man sich alle Bücher durchschauen, gehen immer nur auf eins. Sollen den Schüler, den Lehrling oder wen auch immer, den Klienten, der Sozialpädagogen, durch das Einbinden in Handlung von jeder Sorte Dysfunktion abbringen. Sich als Rasselbande aufzuführen ist nicht erlaubt, nicht mitzumachen ist nicht erlaubt, zu stören ist nicht erlaubt, dem Nachbarn das Lineal auf den Kopf knallen ist nicht erlaubt, zu Hause bleiben ist nicht erlaubt und so weiter und so fort. Das sind alles Integrationsverfahren, wo es inzwischen nicht mal mehr darauf ankommt, dass diese Integration über den Verstand läuft, sondern nur durch Tun. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich.
Antworten Sie nochmal wieder auf die Frage.
Das ist die Antwort auf die Frage. Gut, dann sage ich es nochmal anders. Sie haben die Frage zugespitzt. Auf die aktuelle Situation. Ich kann Ihnen sagen, das ist nicht nur die Klage von Referendaren und Referendars, Ausbildungsleitern in Hamburg, sondern überall. Das ist eine Standardklage. Es würde in der Lehrerausbildung glatt was fehlen, wenn diese Klage nicht da wäre. So, wovon ist die Zeugnis? Wir sind nicht vorbereitet worden darauf. Das ist Zeugnis davon, dass die Lehrerstudenten in dem, was sie in der Universität lernen, und zwar jetzt im Bereich der Erziehungswissenschaften, nicht das wiederentdecken, was nachher in der Schule verlangt ist. Was kriegen Sie beigebracht? Motivation geht es. Motivation soll vor allen Dingen, wie heißt das, intrinsisch sein. Es geht darum, das Kind an seinen Interessen zu packen. Es geht darum, das Kind zu fördern, entwicklungsgemäß. So. Er kriegt lauter Versatzstücke der Erziehungswissenschaft mit, die aber ihm als was ganz anderes vorgestellt sind, werden, als sie tatsächlich sind. Vorgestellt werden sie ihm als, das kann man dann nachher umsetzen in berufliches Tun. Dafür sind aber diese erziehungswissenschaftlichen Versatzstücke alle nicht gedacht. Weder die Entwicklungstheorie, noch die pädagogische Psychologie, noch die Begabungstheorie, noch die, was habe ich, Chemie, Anlage, Umwelttheorie und so weiter und so fort, sind je dafür gedacht, dass man mit denen was praktisch anfängt. Was man mit, deswegen heißt noch längst nicht, mit denen kann man nichts anfangen. Meine Frau betreut im Augenblick eine Referendarin. Meine Frau ist Lehrerin. Betreut im Augenblick eine Referendarin. Die hat gezeigt, dass sie gelernt hat. Obwohl sie mit derselben Klage ankommt. Die hat nämlich neulich einen Unterricht gemacht, wo die Schüler unruhig waren. Und in der Besprechung sagt sie, ist doch klar, 75% hyperaktiv liegt in der ländlichen Umgebung. Das betraut Erziehungswissenschaft. Sie kennen das doch. Da kommt die Mutter zum Lehrer, da kommt die Mutter zum Lehrer und sagt, wie kann es denn angehen, dass mein Kind eine 5 geschrieben hat? Ich habe doch so oft mit ihm gepaukt. Was sagt der Lehrer? Der hat seine erziehungswissenschaftlichen Knöpfe noch im Kopf. Sagt, ja, also wenn Sie schon so viel geübt haben, dann kann es nicht an fehlender Leistungsfähigkeit sein, der muss es tiefer legen, der muss einfach unbegabt sein. Aber gute Frau, Sie wissen ja, auch das Handwerk hat einen goldenen Boden.